Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen beim Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Nicht der Machthaber, der Ohnmächtige, den sie verlachten, hat an mich gedacht. Nicht der Gewinner, der Verlierer hat mich gewonnen. Mit diesen Worten von Luther Zenetti begrüße ich Sie an diesem Karfreitag. Karfreitag, Klagefreitag. Und viele haben Grund zur Klage, im Blick auf uns selbst und im Blick auf diese Welt. Und wir wollen uns heute in diesem Gottesdienst im Wort, im Lied und im Abendmahl zusprechen lassen von diesem Mann am Kreuz, dass er unsere Klagen hört und dass er unsere Klagen trägt. Diesmal am Anfang die Ansagen. Das erste die Kollektenansage. Beim folgenden Lied sammeln wir für die Jugendarbeit unserer Gemeinde. Junge Menschen begeistern für Gottes Wort, das ist ein Ziel im ZVM. Und um junge Menschen zu begeistern, brauchen wir begeisterte Mitarbeiter. Und die werden geschult und das kostet Geld. Und dafür sammeln wir jetzt gleich beim nächsten Lied. Und am Ausgang ist die Sammlung bestimmt für die Arbeit des Blauen Kreuzes. Mit dem sind wir eng verbunden. Viele Jahre haben in dem Haus hier unten an der Heckinghauser Straße Menschen gewohnt, die alkoholabhängig waren und die lernen wollten, wieder neu zu leben. Es ist eine Hilfe, wo man viel Professionalität für braucht. Und auch die kostet Geld. Und dann schließe ich noch an die herzliche Einladung zu den Ostergottesdiensten. Es gibt einen Frühgottesdienst um 6 Uhr mit Michael Kehrberger. Im Anschluss gibt es ein Frühstück im Café Johannes. Und um 10.30 Uhr findet hier ein Gottesdienst statt mit zwei Taufen. Da werden zwei Erwachsene getauft. Das ist auch was Besonderes in unserer Gemeinde. Und jetzt singen wir miteinander, während wir für die Jugendarbeit sammeln. Such, wer da will, ein ander Ziel, 346 im Gesangbuch.
Thank you. Gott, Jahr für Jahr tritt uns am Karfreitag das Leiden deines Sohnes vor Augen. Jahr für Jahr hören wir, um unserer Sünden willen dahingegeben. Aber als hätten wir nichts begriffen, gehen wir zur gewohnten Tagesordnung über. Denken, reden und handeln genauso verkehrt wie zuvor. Manchmal scheint es, als sei dein Sohn vergeblich gestorben, weil wir uns auch im Angesicht seines Kreuzes so wenig ändern. Gott, durchbrich unsere Verschlossenheit. Öffne uns für deinen Schmerz und unsere Schuld. Lass uns zu einem neuen Anfang finden mit dir und miteinander. Amen. In Abschnitten hören wir die Passionsgeschichte, wie sie im Lukas-Evangelium aufgeschrieben ist. Und zwischendurch singen wir immer aus dem Lied 81. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus, die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Und dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht: Das ist der König der Juden. Lied 81, 1 bis 3. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben, aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm: Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir singen weiter. Es war schon ungefähr die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch. Und Jesus schrie laut: Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: Dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie es Gott will. Es war auch eine Menge Schaulustiger dorthin geströmt. Als sie sahen, was da geschah, schlugen sie sich auf die Brust und gingen betroffen in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa wirkte. Auch sie sahen alles mit an.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist fast wie Weihnachten. Verschiedene Gruppen sind da, die anordnen, die zuschauen, die hören, was Gott für diese Welt will. Damals waren es der Kaiser Augustus mit seinem Volkszählungsmodell, der Statthalter Quirinius, der das in Israel durchführen musste, Maria und Josef, die betroffenen Eltern, die Hirten als Vertreter des Volkes, die Weisen aus dem Morgenland als Vertreter der Welt und der König Herodes, dem es die Macht schmälerte. Und heute sind es die hohen Priester, die endlich ans Ziel gekommen sind. Das Volk, das interessiert und neugierig dabei steht, hätte es damals Handys gegeben. Dann hätten die Bilder das Netz überflutet. Und wir hätten es auch mitgekriegt in Deutschland. So blieb es auf Israel beschränkt. Die Soldaten, die doch nur ihren Dienst taten, der Hauptmann, der sich überzeugen ließ, rechts und links zwei Gewalttäter, ach ja, und dann die, die da noch ganz ferne standen, aus Angst und Scham, wahrscheinlich bereit, ganz schnell wegzulaufen. Eine illustre Gesellschaft und das alles für ein Baby im Stall und einen verurteilten Gotteslästerer am Kreuz. Ganz schön heftig. Und das alles, um zu erklären, was es heißt, dass Gott uns unendlich liebt und dass er in Jesus Christus auf diese Welt kommt, um für unsere Sünden zu sterben, so wie es die Schriften des Alten Testaments schon längst vorhergesagt hatten. Aber was damals, vor 2000 Jahren geschehen ist, diese dramatische Geschichte, die ist darauf aus, dass wir aus Zuschauern zu Zuhörern und Beteiligten werden. Ob das geschieht, wird das Wunder des Heiligen Geistes bleiben heute. In dieser Geschichte, es war eine lange Geschichte, die gelesen wurde, gibt es drei Sätze, die Jesus sagt. Es ist in diesen Stunden bis zum Sterben Jesu viel geredet worden unter dem Kreuz. Die Soldaten würfelten und erzählten sich die neuesten Schwänke. Und die anderen haben auch geredet. Jesus sagt nur drei Sätze, aber die drei Sätze haben es in sich. Der erste: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stimmt das? Wissen sie nicht, was sie tun? Die Soldaten, die um die Kleidung würfeln, ihren Job machen, sogar ein Schild geschrieben haben mit der Aufschrift König der Juden, Soldaten, die ihr Handwerk versahen, ihren Job machten, die das nicht unbedingt gerne taten, sie waren auch Bedrohte. Sie wurden öfter mal aus dem Hinterhalt angegriffen von jüdischen Extremisten. Und auf einen mehr oder weniger, der starb, kam es ihnen wirklich nicht an. Es waren letztlich alles Verbrecher, diese Juden. Sie waren nicht gern in diesem Land. Die wären lieber in Rom gewesen. Sie begreifen gar nichts. Sie begreifen nicht, wer da hängt. Und Jesus bittet trotzdem für sie: Vater, vergib ihm. Und das Volk, das da steht und gafft, waren da nicht auch etliche bei, denen er doch geholfen hat? Die er gesund gemacht hat, befreit hatte von bösen Geistern? Warum sind die so still? Sie sehen, sie schauen zu, sie gaffen, aber sie begreifen nicht. Und erst ganz am Ende der Geschichte heißt es, und sie schlagen sich an ihre Brust und kehren um nach Hause. Vielleicht oder hoffentlich war es eine Umkehr im doppelten Sinne. Nach Hause, aber dann hoffentlich auch zu Gott. Für sie bittet Jesus, Vater, vergib ihnen. Oder die Oberen, die wussten genauestens Bescheid. Die wussten, was sie taten. Die wollten diesen Jesus weghaben. Die wollten die alte Ordnung wiederherstellen. Wer in dieser Woche den Film Luther-Matrix gesehen hat im Fernsehen, der lief abends spät, das ist mir immer zu spät, dann nehme ich es auf, dann gucken wir es mal am früheren Abend. Da ging es um einen, der sich mit Luther verglichen hat. Der wollte nicht das aufrichten, was Luther aufgerichtet hat, aber Freiheit und Demokratie. Und die da von im Innenministerium, die geheimen Leute, die es da gibt, die wussten genau, was sie wollten. Die Ordnung herstellen. Manchmal auch auf Kosten der Demokratie und der Freiheit. Die damals sind an ihrem Ziel angekommen. Helmut Gollwitzer, ein bekannter Theologe, hat mal zu diesem Text gesagt, vergiss beim Lesen dieser Geschichte nie, was du bisher im Evangelium gelesen hast. Bedenke das bei jedem dieser Worte mit, der hier verklagt wird, verhöhnt wird, verschrien, ist der, von dem staunende Taten erzählt werden, der geholfen hat, der kommen soll, der Stärkere. Kann er sich nicht helfen? Oder will er sich nicht helfen? Was für ein Geheimnis, was für ein Gericht über seine Verächter. Und für die Menschen bittet er, die ganz ferne stehen. Die Frauen werden genannt, die verzweifelt sind, die Trost brauchen, die doch den Weg mit ihm gegangen sind. Da sind auch welche dabei, die haben ihn auch verraten und verleugnet. Aber sie alle schließt er ein in sein Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir, 2000 Jahre später, ein Gedenktag. Es ist ein anstrengender Gedenktag, liebe Gemeinde. Auch für Christen ein anstrengender Gedenktag. Wir sind ganz schnell bei Ostern. Das ist so schön, Ostern. Ich habe das erst in den letzten Jahren begriffen, wie schnell wir bei Ostern sind. Wir wollen diesen Karfreitag nicht. Aber es geht nicht ohne Karfreitag. Es gibt kein Ostern ohne Kreuz. Und es gibt kein Kreuz ohne Ostern, das müssen wir auch sagen. So rum. Haben wir begriffen, was es heißt, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist? Dass wir alles, aber auch wirklich alles bei ihm abladen dürfen? Dass da kein Kämmerchen in unserem Herzen sein muss, wo wir doch noch was verschließen? Sondern dass wir ihm alles geben dürfen, nichts behalten müssen, weil der Mann am Kreuz es auf sich nimmt? Oder im Abstand von 2000 Jahren lächeln wir vielleicht über die damals, die es nicht begriffen haben? Wenn das so ist, dann haben wir es auch nicht begriffen. Der zweite Satz Jesu heißt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist übrigens ganz interessant bei Lukas, der stellt diese Geschichte mit diesen beiden Gewalttätern, die rechts und links von ihm gekreuzigt wurden, ins Zentrum seiner Geschichte. Jesus wird flankiert von zwei Gewalttätern. Gott in Jesus Christus mitten unter Mördern. Und doch gibt es bei dieser Dreierkonstellation einen ganz gewaltigen Unterschied. Da ist der eine, der in der allerletzten Minute seine Chance ergreift. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Neben ihm steht am Ende auch der Hauptmann, der es ja dann auch nochmal sagt, der auch so ein Stückchen begriffen hat, dass er festhält. Das sind zwei Menschen, die diesen Jesus nicht nur anstarren, sondern die begreifen, dass es um diesen Jesus mehr ist, als man vielleicht wahrhaben möchte. Gedenk an mich, sagt er. Das ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel. Dieses Wort Gedenken. Sei du der, der mich nicht zu den Vergessenen zählt. Wenn die Menschen in Israel sagten, denk an mich, Gott, dann ist das die Verheißung, dann ist das die Erinnerung an die große Verheißung Gottes, dass er ihrer gedenkt. Dass er sie nicht aus dem Blick verliert, nicht im Leben und nicht im Sterben. Und das bestätigt Jesus diesem Verbrecher. Wer hier und heute den Blick auf diesen Gekreuzigten wagt, wer Gott an sein Versprechen erinnert, gedenk an mich, der hat einen Ort bei Gott. Manchmal ist es ein ganz kleines Gebet. Es reicht zu sagen, mitten im Leid, Herr, denk an mich. Gott spricht uns zu, ja, ich denk an dich. Zu allen Zeiten sind Tränen vergossen worden über Leid, über Unrecht, über Versagen. Aber Gott sagt, ich sehe es. Keine Träne, kein Leid, kein Schmerz lässt mich unberührt. Und der letzte Satz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir haben in dieser Gemeinde seit dem letzten Jahr immer mal wieder über diesen Psalm 23 gesprochen. Es ist mir jetzt bei der Vorbereitung der Predigt so aufgefallen, der leuchtet so ein bisschen über unserer Gemeinde. Dieser Psalm, dieser Vertrauenspsalm. Wenn Jesus ruft, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann ist das auch so ein Ruf des Vertrauens. Dann erinnert das an diesen Satz im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im Leiden Gott loszulassen, das geht schneller, als wir manchmal denken. Dann wird alles andere wichtiger. Dann steht alles andere turmhoch vor uns. Aber vielleicht ist die Erinnerung an diesen Satz Jesu dann hilfreich. Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben, gebe ich mein Leben. Jesus hat auch in diesem Schmerz seinen Vater nicht losgelassen. In allem Nichtverstehen, das auch bei ihm da war. In allem Schmerz hat er sich genau an diesen Gott gewandt. Er war sein letzter Ankerpunkt. Und das ist der Satz, den wir auch weinen und seufzen und klagen dürfen und schreien dürfen, wenn es in uns ganz eng wird. Und dieser Satz hat nicht nur dem Mörder am Kreuz, sondern auch uns das Paradies eröffnet. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Den Zugang zum Vater, übrigens, die Schöpfung hat es begriffen und es wurde dunkel. Die Schöpfung hat mitgeseufzt, ganz tief. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und es wurde Platz gemacht für die Begegnung mit Gott. Und wir, die wir das aus 2000 Jahren Entfernung anhören und hoffentlich ins Herz nehmen und ein Stück begreifen, wir dürfen mit einstimmen, ganz dankbar, was wir gleich im Abendmahl singen werden. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Amen. Wir singen aus dem Lied 556 die Strophen, die dort angegeben sind. Ich stehe an deinem, ist das ganze Lied, ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ. Ist ein etwas moderneres Lied, aber ganz schnell eingängig. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Alle sind herzlich eingeladen, Brot und Saft zu teilen. Wir bilden gleich Gruppen hier vorne. Die Kinder, die da sind, die möchten, werden gesegnet. Es gibt einen Becher zum Trinken und einen zum Eintauchen. Und wir machen es heute ein bisschen anders. Wir singen heute keine Loblieder, sondern wir hören ein wenig Musik von der Orgel und haben Zeit zum Beten, zum Nachdenken, einfach mal zum Stille sein. Das tut uns, glaube ich, auch gut. Einer, der sich verschenkte, der gab, was er hatte, der Brot wurde und Wein. Ein Stück Brot, ein Schluck Wein, für alle, die hungern und dürsten nach Brot, nach Liebe, nach Gerechtigkeit. Seht, welch ein Mensch, der sich nehmen ließ, brechen, kauen, aufzehren, Stück um Stück, Tag um Tag, schlucken, schlürfen, ausnutzen, austrinken, bis zum letzten Tropfen seines Blutes. Bis alles vollbracht war und leer das Grab. Ja, dieser war Gottes Sohn. Einer, der sich verschenkte, das feiern wir im Abendmahl. Ein Stück Brot, ein Schluck Saft. Er gibt uns Anteil an sich. Abendmahl, die große Einladung Gottes an uns. Ich bete. Heiliger Gott, barmherziger Vater, du kommst uns in Brot und Wein mit ausgebreiteten Armen entgegen. Wir laufen in deine Arme, bepackt mit dem ganzen Plunder, den wir so wichtig finden, mit den kleinen und großen Sorgenpaketen, mit dem Ballast unserer Schuld. Wir bekennen, dass wir gesündigt haben in Worten und Werken. Und das sagen wir dir in der Stille. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nun gehören unsere Herzen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gab ihn denen und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Christe, du Lamm Gottes. Und nun kommt, schmeckt und seht, was Gott für uns getan hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Jesus Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha.
Dank und Fürbitte lade ich Sie aufzustehen. Heiliger und treuer Gott, als dein Sohn am Kreuz schrie, als der Vorhang im Tempel zerriss, da war alles zu Ende. Du aber, Gott, hast in deiner unendlichen Macht und Gnade aus dem Tod neues Leben gemacht. Sein Blut hat unsere Schuld gesühnt. Sein Wort hat eine neue Gemeinde zusammengerufen. Sein Geist gibt Kraft zum Glauben, Lieben und Kämpfen. Weil du von Ewigkeit her voller Erbarmen bist, rufen wir dich an für alle Menschen in Not, dass sie Frieden und Gerechtigkeit finden. Weil du von Ewigkeit her ein starker und gewaltiger Gott bist, rufen wir dich an, dass die Herrschenden dem Leben dienen und nicht dem Tod, dass sie ihre Grenzen erkennen, dass ihr Tun, wenn es böse und gottlos ist, ein Ende findet durch deine Macht. Weil du von Ewigkeit her ein treuer Gott bist, bitten wir dich für deine Kirche in aller Welt, dass sie dein Wort ohne Menschenfurcht sagt, dass sie sich nicht kaufen lässt durch Ehre und Einfluss, dass sie den Armen nachgeht und die Reichen ermahnt, dass sie den verwirrten Gewissen hilft und den Wahnsinn auf Erden durch deine Wahrheit vertreibt. Mit den Geschöpfen dieser Erde und den Wesen in der himmlischen Welt sagen wir dir, heiliger Gott, Dank, Ehre und Ruhm, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zusammen beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.